ARD Sounds.
Die alte Försterei schreit Fußballgöttin. Wir schauen auf das historische erste Spiel von Marie-Louise Ether.
Dynamo und Magdeburg mit ganz wichtigen Siegen gegen direkte Konkurrenten.
Und Gänse Lausitz. Tolcay Ciyaci treibt Cottbus in den absoluten Wahnsinn.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt an mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen wir nicht vernünftig, kriegen sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Jungs. Ich grüße euch. Schön, dass wir hier wieder die Woche zusammen starten. Ich muss gleich erstmal sagen, ich hatte hier jetzt, sah mich hier zwei Jungs gegenüber. Der eine sagt, er hat irgendwie Halskratzen. Der andere sagt, oh, hast du es auch in der Brust und im Rücken? Also ich bin hier offensichtlich zwei alten Männern zugeschaltet. Was ist los bei euch? Hattet ihr so ein schlimmes Wochenende oder was?
Wir haben Sport getrieben,
oder durchtrainierten Typen.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir einfach proaktiv einfach Sport getrieben, ja. Gestern noch Leipzig-Marathon weggerissen und dann noch ins Gym mit Küppi zusammen und dann haben wir uns schön den Latissimus weggerissen, ey.
Da kann ich ja direkt mal meine Vorstellungsrunde starten. Ich dachte ja eigentlich, er hat Muskelkater vom Singen und vom Wal zurück ins Meer schieben. Herzlich willkommen, Alex Küpper in der Runde.
Ja, der war schwer, der Wal. Schönen guten Morgen. Dresden feiert 820 Jahre Kunst, Kultur, Barock und Pranz. Wir feiern 28 Jahre Paddy Fritzsche. Guten Morgen.
Also ich dachte, du wolltest jetzt sagen 28 Jahre Kunst, Kultur und Pranz.
Auch das.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen zu der Person, die das ganze Wochenende mit Dauergrinsen und Fußballerektion unterwegs war. Choreo bei Köln gegen St. Pauli. Unglaubliche Choreos im Nordderby, Choreo in Dresden, Choreo-Wahnsinn in Hannover. Und jetzt sitzt er hier, der menschgewordene Doppelhalter, Deutschlands sympathischste Klatschpappe, Gregor Rühl.
Wunderschönen guten Morgen und vielen Dank für diese tolle Vorstellung und entschuldigt, dass ich das so weggewischt habe mit diesem, aber dieses Wahlthema war ganz doll in meinem Kopf die letzte Woche, deswegen
du kommst,
muss ich das
also
hier
selbst wenn
verarbeiten.
Ja, aber selbst wenn du es versuchst zu vermeiden, finde ich, du kommst nicht drum rum und mir geht es so auf dem, wirklich, ich kann es nicht mehr, es ist so, nee, egal.
Da hat man einfach keine.
Nee, ja.
Nee. Ihr wisst Bescheid. Ja, aber ja, schön, ja. Schön, dass du vor die Klatschpappe noch sympathisch geschoben hast.
Ja, ne, ich habe noch einen Euphemismus gesucht quasi, ja, um das so ein bisschen einzucremen in Liebe.
Ja gut, also schön, dass der Wahl auch hier Einzug gehalten hat in unserem Podcast jetzt, aber sagt mir erstmal bitte, wo wart ihr denn unterwegs am Wochenende? Das interessiert mich natürlich brennend.
Also ich war am Freitag bei Jan Regensburg gegen Alemannia Aachen. Klingt erstmal nicht nach allzu viel Ostfußball, war es aber, kann ich euch sagen. Wir hatten zum einen in der Halbzeitpause Malte Karpstein, in Brandenburg geboren und groß geworden bei Energie Cottbus. Und ich habe ihn gefragt, ob er denn seinem Ex-Club dann auch den Aufstieg wünscht. Sagt er ja auf jeden Fall, insbesondere Pele Wollitz, weil er unter dem seine ersten Spiele als Profi gemacht hat. Pele und Energie werden ja bei uns heute auch noch ausführlich Thema sein.
Echt?
Und was sehr interessant war aus Ostfußballperspektive, der Osten, in dem Fall Dynamo Dresden, droht einen historischen Rekord zu verlieren. Und zwar das beste Sturmduo der Drittligageschichte. Das heißt aktuell noch Eilers Testrot. SGD damals Aufstieg, die beiden insgesamt 41 Tore erzielt. Und jetzt sind Mika Schröers und Lars Gindorf von Alemannia Aachen auf allerbestem Wege, diesen ewigen Rekord nicht nur einzustellen, sondern auch zu brechen. Gindorf am Freitag in Regensburg mit dem Doppelpack. Schröers macht das dritte. Deshalb sind sie jetzt auf 40 Tore geklettert, auf ein Tor ran. Und so wie die im Moment durchknallen da in der dritten Liga, werden sie den Rekord am Ende vielleicht sogar pulverisieren, wenn sie so weitermachen.
Das und du hast Freitag sogar noch einen ganz wichtigen Ostfußball-Bizeps vergessen.
Das stimmt, habe ich euch geschickt.
Richie Hempel hat gepfiffen.
Exakt. 7 Meter groß, 3 Meter breit und du denkst dir, boah, wenn der da steht, dann hast
das
du...
Das ist schon echt Wahnsinn, ne?
Eine Autorität, einfach nur aufgrund der Statur.
Brutal.
Wahnsinn.
Und dann kann der Mann auch noch singen. Also eine Bandbreite auch noch von 17 Oktaven, ist ja herrlich.
Der hat eine ganz zarte und eine ganz stabile Seite. Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich neben dem stehe, mir so denke, das muss er erstmal auch schaffen, so im Training, weil es ist ja für größere Menschen ein bisschen schwerer, einfach rein visuell breit zu wirken und massiv zu wirken. Und wenn der da sein XS-Schiedsrichtertrikot anzieht, beste Grüße, dann knallen da die Adern aber raus, ey. Das ist schon echt, du hast ja auch ein Foto reingeschickt in unsere Gruppe, so einfach so ein Schnappschuss. Selbst ja. Da sieht er stabil aus. Es ist schon
absolut
eine richtige Maschine, ey. Ich war in Dresden am Samstag, zweite Bundesliga. Gregor, um deine Frage noch zu beantworten. Dresden gegen Bochum, 20 Grad Sonnenschein, das war fantastico. Und wollte gestern eigentlich mal so meinen inneren Gregor ein bisschen challengen und wollte das erste Mal seit Ewigkeiten zu einem Amateurfußballspiel. Turns out, Leipzig ist versunken in den Wellen des Poseidons. Und entsprechend wurde hier alles abgesagt, sonst wäre ich bei der Spielgemeinschaft Döllnitz 2, SG Union Hohenweide 2 in der zweiten Kreisklasse gewesen gegen den SV Gräfendorf 2. War ich so aber nicht, deswegen sehr, sehr schade. Weiterhin wartet diese Saison auf einen Amateurbesuch von mir, leider.
Du weißt schon, dass du relativ weit unten in den Niederungen angekommen bist, wenn immer so das Zwei
hinter
jeder Mannschaft. Zwei.
Dieser zweite Kreisklasse und Groß-Gräfendorf ist da, glaube ich, abgeschlagen letzter, aber das ist, glaube ich, jetzt die Etage, wo es egal ist, weil absteigen geht gar nicht.
Ja, glaube ich. Nichts zu verlieren, das ist eigentlich immer das Beste. Ja, ich war gestern, habe mir in Hamburg noch ein bisschen Ostfußball angeschaut, da fragt man sich natürlich, wie geht das denn? Aber der spitzfindige Fußballfuchs weiß natürlich, dass in der DFB U17 Nachwuchsliga... dass in der DFB U17 Nachwuchsliga der BFC Dynamo beim USC Paloma gespielt hat. Und das habe ich mir natürlich nicht leben lassen auf dem altehrwürdigen Johnny Rehbein Sportplatz. Und das war echt ziemlich geil. Das Hinspiel war tatsächlich so ein bisschen in den Medien, weil es rassistische Beleidigungen gab von Seiten von irgendwelchen BFC-Dynamo-Idioten von den Zuschauerrängen gegenüber Spielern vom USC Paloma. Also da war echt ein bisschen was los im Hinspiel, wurde medial ziemlich doll besprochen und deswegen war so ein bisschen Augenmerk jetzt auf dem Rückspiel. Und es war echt ein ziemlich cooles Event, muss ich sagen. Also es war die Hütte voll. Also bei so einem U17-B-Jugendspiel, da waren bestimmt so 200, 250 Leute oder so da. Also richtig, richtig geil. Und ich muss auch sagen, ich war so vom Niveau ziemlich angetan. Also das war echt schön anzuschauen. Und was auch cool war, ich kam da hin, es waren irgendwie zwei BFC-Fans da. Einer in Trikot tatsächlich mit Vollmontur und Mütze. Der drehte sich auch direkt um und sagt so, ey Gregor, ich höre immer euren Podcast hier, mega. Also direkt in Hamburg auch erstmal hier einen Podcast-Hörer getroffen, der meinte, ja,
Grüße.
Ganz liebe Grüße an Stefan, glaube ich, hieß er. Ich wohne hier in Hamburg, aber mein Vater, der kommt aus Pankow und ich fahre hier zum BFC und habe hier auch schon meine Ost-Berlin-Flagge aufgehängt, also alle Dude. Und neben ihm stand irgendwie auch noch der Fotograf, auch aus Berlin mitgekommen und auch als der BFC dann in 1-0 in Führung ging, haben irgendwie so ein paar Berliner gejubelt, war also ganz witzig, haben dann leider noch verloren. Und,
sag mal kurz, fährt er regelmäßig? Zum BFC aus Hamburg oder was?
Ja, nee, ich glaube, der hat das einfach die Gunst der Stunde genutzt, dass der BFC mal in seiner Stadt dann gespielt hat. Aber der hält die Flagge hoch. Im wahrsten Sinne des Wortes hat er die Flagge sogar an Zaun gebunden. Also das war echt eine coole Nummer. U17 DFB Nachwuchsliga, falls da mal was in eurer Region ist, ist echt eine Empfehlung hinzugehen. In dieser Gruppe vom BFC spielen auch unter anderem Hansa Rostock, Dynamo Dresden. Also da kann man echt schön Fußball schauen.
Mit gut, dem Sonderzug nach Pankow fährt er vielleicht auch ab und zu, ne?
Ich denke ja. Wir schauen mal auf unsere Rückmeldungen zur Frage der Woche. Wir hatten ja gefragt, was die größten Dorfrivalitäten sind. Und Paddy, da wurde uns ein bisschen was geschickt. Du bist ja da immer auch in diesen Niederungen in Sachsen teilweise unterwegs gewesen und kannst uns da ein bisschen was erzählen.
Ja, erstmal, das war total schön, weil das hat perfekt zur Frage gepasst. Ich bin am Freitagabend nach Hause gefahren zu meinen Eltern bei Dresden und die waren bei Freunden. Ich habe mich damit dazugesetzt und das war mein alter Trainer aus der F-Jugend. Und da haben wir erstmal so über diese alten Duelle gesprochen mit der SG Stahl Schmiedeberg und sind eben auch wieder so abgedriftet. Das ist irgendwie auch das Schöne, ne, am Amateurfußball. Es ist 20 Jahre später einfach noch schön da drin so zu schwelgen in diesen Erinnerungen. Bei uns war es damals, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dieses Duell gegen Heinsberg oder meine erste Saison sind wir knapp Zweiter geworden hinter der SG Gebergrund Goppeln oder so. Das waren alles wieder so Geschichten, die nach oben gekommen sind, wo du auch gemerkt hast, das sitzt immer noch beim Trainer, beim Coach sitzt es immer noch so ein bisschen tief, dieser Stachel, dass du da dir so Dinger einschenken lassen hast. Das war so eine brutale Truppe von Heinsberg damals, die hatten Spieler, die waren die waren Levels schon immer mehr erwachsen als der Rest. Und aber bei Spotify hat zum Beispiel auch der Schachter geschrieben, er hat gesagt, ja, hier die Seher Wölfe gegen Eintracht Niski, See der kleine Ortsteil gegen Niski, die große Stadt ist zum Beispiel so ein Duell. Und ein Kommentar von Marcel Heinzmann. Und da habe ich überlegt, den, ich glaube, den kenne ich sogar. Marcel, kannst du mal bitte nochmal die nächste Folge kommentieren? Ob wir uns aus Depoldeswalde kennen, ob wir uns manchmal am Busbahnhof gesehen haben oder so, weil irgendwas, meine ich, klingelt da, vor allem aufgrund seiner Vereinsnamen, die er geschrieben hat. Ich glaube schon. Der Dorfheiner SV gegen den Höckendorfer FV. Absolutes Derby mit viel Feuer drin. Früher ging es noch mehr rund wie heute. Kann ich bestätigen, in Höckendorf wohnt meine Oma. Also ich kenne den Platz in Höckendorf, so im Waldstall. Ich habe da meinen Motorradführerschein gemacht, habe da Motorradfahren gelernt auf der Straße nach oben zum Waldstadion in Höckendorf. Da waren so die ersten Motorradmeter, die ich gemacht habe. Also ja, doch, man merkt, ich habe da auch einige Erinnerungen dran. Das ist total schön und
war,
stimmt, es knistert.
War deine Oma auch mit am Platz? Fan? Ich wollte gerade fragen, bitte? deine Oma ist Edelfan oder was?
Also nee, mein Opa war geschimpft.
Oder Flitzer.
Oder das. Naja, mit Flitz ist nicht mehr viel. Also die Oma ist jetzt auch schon 80 inzwischen. Nee, mein Opa war aber ab und zu mal da tatsächlich. Ich habe ja da auch zweimal oder dreimal in der Region, in der Ecke quasi gespielt, dann auswärts mit Schmiedeberg oder so. Und da war Opa immer da. Opa war zuguckend. Der ist dann immer den langen Weg zum Waldstadion hochflaniert.
Herrlich. Küppi, hast du auch noch was? Hast du auch noch eine?
Ja, ich fand Enno relativ lustig. Wird vielleicht Stefan aus Hamburg ein bisschen ärgern, weil wir jetzt nicht über den BFC, sondern über Köpenick sprechen. Und zwar über den Köpenicker SC, früher FC, gegen den TSV Eiche Köpenick. War schon ordentlich hässlich gewesen. viel Hass, viel Leidenschaft und der Weg zueinander beträgt nur ca. 500 Meter. Zum Ärger waren auf dem Eicheplatz immer die geilsten Fäden gewesen, wie Osterfeuer und so weiter. Bedeutete, dass man da immer mit grimmigem Blick auf den Hof gekommen ist und immer eine kleine Stichelei dabei war. Aber, und wie es der liebe Gott so will und wir in einem Alter angekommen sind, sind wir jetzt beste Freunde. Guck mal, wie schön.
Oh, schön. Also so cool.
Aber dieses Berliner gewesen ist einfach immer toll, ne?
War gewesen. Ich habe auch noch eine kleine Zusendung bekommen. Florian hat geschrieben, bei uns im Erzgebirge gibt es das Spiel Concordia Schneeberg gegen den Neustädter SV. Zuschauer am Rückspiel 746, Zuschauer im Hinspiel 916. Und das Ganze ist natürlich deswegen besonders, weil das eine Kreisoberliga-Begegnung ist im Erzgebirge. Das heißt, das ist echt krass, dass da so viele Zuschauer kommen. Ja, was haben wir noch? Was haben wir für Netzfunde? Ich habe gesehen diese Woche, dass Hansa Rostock aus alten Sitzschalen Dauerkarten macht. Fand ich ein super Zeichen. Ne? Also Upcycling finde ich top. Außerdem gab es...
Wie sieht das aus? Die machen dann kleine Kärtchen daraus oder gehst du immer in so eine Sitzschale dann?
Nee, man geht immer mit so einer Sitzschale, da kommt ein QR-Code drauf und dann muss man den kurz vorhalten am Eingang und geht dann rein und sehr kann gut. Die dann auch direkt mit so einer Vorrichtung an der Tribüne anschrauben und kann sich da auch drauf
setzen. Hat ein bisschen was von Zwickau.
Stimmt. Sitzschalen-Game durchgespielt. Nee, die haben das natürlich eingeschmolzen und daraus dann einfach so Plastikkarten gemacht. Fand ich eine ganz coole Aktion. Außerdem wurde das neue Flutlicht in Riesa eingeweiht. Am Freitagabend gegen Dresden-Laubegast, gab aber leider eine 3-4 Niederlage. Und was ich auch noch gesehen habe, MDR Sachsen-Anhalt hat über zwei Fans berichtet vom 1. FCM, die im Rahmen einer Aktion vor 20 Jahren mal den 1. FC Magdeburg geheiratet haben. Man konnte sich da irgendwie eine Ehe kaufen mit dem 1. FC Magdeburg, mit seinem Herzensclub. Und hat dann außerdem dazu einen Sitzplatz im Stadion bekommen, ich glaube auf Lebenszeit. Und wenn man dann noch ein bisschen Kohle dazu bekommen hat, hat man auch einen eigenen Ring bekommen, der wirklich wahnsinnig schön aussah. Boah. Und ein Fan hat das kommentiert, wenn man schon heiratet, dann halt seinen Verein. Ne? Also einer von den beiden, die da zu Wort kam, dachte ich so, alles klar, gut. Da sind die Prioritäten auch gesetzt. Und hat mir dann aber gedacht, Thema Ring vom 1. FCM, vielleicht auch als Community-Frage jetzt mal für diese Woche. Was ist denn eigentlich das absurdeste und witzigste Vereins-Merch, was es von euren Vereinen gibt? Also, wir kennen ja da teilweise so die Toaster, die irgendwie die Wappen ins Toast machen und wenn sie rausspringen, dann kommt die Vereinshymne. Oder ich glaube, Küppi, du hattest vor ein paar Wochen hier mal den Schlüpper vom SSV Ulm. Was stand da noch drauf?
Steh auf, wenn du Ulmer bist.
Aber
der ist
aber cool. Ja, steh auf, wenn du. Aber das ist schon irgendwie cool. Das ist
mir
fast schon zu cool, ey. Ja.
Also da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, weil ich glaube auch, wir haben ja echt viele...
Komm, machen wir aus bescheuert besonders.
Besonders.
In positiver und in negativer Sicht, damit so Schlüpper wie aus Ulm auch stattfinden können.
Ja, und ich bin jetzt aber auch mal wirklich gespannt, weil es gibt ja immer in diesen Online-Shops gibt's diese hochpolierten, schönen, tollen neuen Artikel. Aber wir haben ja auch viele Hörer von der Basis und ich kann mir auch vorstellen, dass es viele so selbst designte Sachen einfach gibt, ne? So in der Kreisliga oder so, wenn jemand gesagt hat, ah, komm, ich mach hier mal, keine Ahnung, einen Fahrradständer von Eintracht Nieski. Also bin ich mal gespannt, was da so kommt und wie kreativ die Leute wirklich sind.
Gregor ist für mich so ein Typ, der früher auch auf einem BVB 09 Frühstücksbrettchen seine Stulle geschnitten hat.
Naja, tatsächlich nicht. Bei mir wurde so diese Vereins-Merch-Geschichten, da wurde so ein bisschen der Riegel vorgeschoben. Da wurde so gesagt, so ja, Fußball spielen, ja, zu Fußball gehen, okay, aber du musst jetzt hier nicht noch mit der Bettdecke zu Hause ankommen.
Hast du gar nichts
wenigstens, so von, oder?
Doch, Trikots natürlich, aber das ist ja Standard. Also das ist ja kein besonderer Vereins-Merch. Trikots muss man haben. In denen habe ich auch ab und zu dann vielleicht mal geschlafen. Aber so darüber hinaus ging es irgendwie nicht.
Also ich hatte jetzt auch keine exorbitant wilden Sachen. Ich glaube, das Schrägste, und das ist gar nicht so schräg, war eine Wanduhr vom Hamburger SV, die ich im Kinderzimmer hatte früher.
Wieso denn vom Hamburger SV?
Ja, weil ich war als Kind extremer HSV-Fan, ohne Bezug zu der Ecke. Die Tante meiner Mama, glaube ich, die wohnt da und wohnt da immer noch oder in der Nähe. Aber sonst, ich bin HSV-Fan geworden oder gewesen wirklich als Kind, so bestimmt 7, 8, 9 Jahre, wegen Raphael van der Vaart vor allem geworden. Als der gewechselt ist, 2005, 2006 und da alles auseinandergeschrubbt hat, da war ich dann so plötzlich ein bisschen norddeutsch angehaucht und dann hatte ich eben auch eine HSV-Wanduhr zum Beispiel.
Ja, herrlich.
Der große
HSV.
Paddy,
ja,
schwarz-weiß-blau.
Kann aber, diese Holland-Connection hat mich auch irgendwie früher so ein bisschen da angezeckt da beim HSV. Fand ich immer ganz geil. Van Beuten mit seinen Scherenschlägen und so, fand ich gut. Paddy, du hast noch eine Nachricht bekommen, die was mit dem Frauenfußball zu tun hat. Schieß mal los.
Ja, mir hat Letizia geschrieben und hatte auch vollkommen recht, wenn sie sagt, ne, dass wir uns teilweise ja schon durchgegraben haben durch sensationelle Männervereine, aber sie hat eben auch einen Frauenverein, der das absolut mal verdient hat, diese Erwähnung. Und da kommen wir zur Spielgemeinschaft BSW Lausitz-Wittichenau. Die spielen in der Kreisliga Westlausitz, haben da ein Torverhältnis von 62-5 jedes Spiel gewonnen, spielen das Sachsenpokal Final Four im Juni auch wieder und sind dreimal in Folge Meister, zweimal in Folge Pokalsieger. Also Deutsche Bayern München. Letizia, liebe Grüße. Das ist quasi hier an der Stelle auch mal nur eine Honorable Mention. Aber sie hat vollkommen recht. Wir haben das schon bei Männern gemacht. Und bei Frauen gibt es sowas natürlich auch. So Mannschaften, die über alles drüber rasieren. Ja?
Pure Dominanz. Jetzt muss ich nur einmal ganz kurz zur Sicherheit nachfragen. War es gerade ein Versprecher oder hast du dich in unserem Sheet hier vertippt? Ist es BSW, wie das Bündnis aus der Politik, oder ist es BWS?
Ach, das sind so Detailfragen, Küppi. Da kann man wieder mal... Also im Chat steht tatsächlich BSW.
Okay.
Ja?
Dann belassen wir es dabei.
Dann wir gehen mal davon aus, dass das nicht Bündnis, sondern dass das irgendwas mit Blau, Schwarz, Weiß und so zu tun hat.
Wahrscheinlich.
Liebe Grüße.
Schöne neue Rubrik.
Direkt wieder beliebt gemacht.
Schöne neue Rubrik, Vereinsnamen, die auch Parteien sein könnten.
Ja, das ist das Einzige von euch, wo wir keine Post brauchen.
Ich mache direkt mal weiter. Ich hatte ja letzte Woche hier dazu aufgerufen, mir mal so ein paar wunderschöne Stadionnamen zu schicken, weil ich diese Vereinsname der Woche-Rubrik ein bisschen abwechseln würde mit Stadionnamen. Und deswegen machen wir direkt mal die Rubrik.
Was? Wie heißt ihr?
Und da habe ich eine schöne Nachricht bekommen, die eigentlich beides miteinander verbindet, nämlich schönen Stadionnamen und schönen Vereinsnamen. Und zwar hat mir Christian geschrieben: Hi Gregor, das Ackerlandstadion in Böhla bei Priesterwitz. Der Name macht dem Platz alle Ehre und auch die Tatsache, dass hier Tore von der Mittellinie keine Seltenheit sind, da der Platz lang wie breit wohl gerade so den Regularien entspricht. Abgerundet von einem super schmackhaften und günstigen Imbissangebot und Bier für 1 Euro, inklusive ausgeprägter Fußballfachkompetenz der Zuschauer und der etwas ungewöhnlichen Anstoßzeit von 10.30 Uhr zum Sonntag, hat dieser Platz/Verein, Das ist die BSG Traktor Baslitz. Auf jeden Fall Legendenstatus bei uns im Kreis und ist auch bei Groundhoppern ein begehrtes Ziel. Und dann habe ich gesagt, ja, Junge, wenn am Sonntag da 10.30 Uhr Anstoß ist und du Bier für 1 Euro kriegst, fahr da doch am Sonntag mal gerne hin und schick mir ein paar Bilder, beziehungsweise wenn du da bist, schick mir ein paar Bilder. Und das hat der Kollege dann auch direkt gemacht. Der hat gesagt, ich muss mal gucken, ob ich es einrichten kann, aber hat mir dann gestern Abend wirklich eine Armada von Bildern und geilen Videos von diesem Platz geschickt. Wir werden das natürlich online alles aufbereiten und hat auch natürlich noch einen kleinen Spielbericht geschickt. Hier ein paar Impressionen von heute Vormittag. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Es war wieder sehr schön da. Zum Spielverlauf das 2:1 für den Gast und Favoriten fiel in der 90. durch Eigentor. Das 3:1 in der Nachspielzeit. Davor ein ausgeglichenes Spiel mit der ein oder anderen zweifelhaften Schiedsrichterentscheidung. Von der Mittellinie aus kann man eben aber auch nicht alles so genau erkennen. Fand ich. Also sehr rund. Das Ackerlandstadion in Böhla ist offensichtlich also eine Empfehlung, wo ihr alle mal hinfahren solltet. So, Freunde.
Nächste Woche freuen wir uns dann auf deine Recherchen zur Nachricht von Detlef, der von der Bierbauch-Arena in Schenkenhorst berichtet hat.
Die Bierbauch-Arena, die ist aber auch, könnte auch dann jedes Wochenende in meinem Wohnzimmer sein.
Ja, die findet man auf allen Plätzen in Deutschland.
Und ich wiederhole das, was ich in jeder zweiten Folge sage. Du wunderst dich, dass du hier diesen Ruf weg hast, Gregor. Naja, lass uns mal so stehen.
Tja, was will man machen? So ist es eben. Okay, Kinder, wir gehen mal rein in unsere Themen. Ein großes Spiel hat sich zugetragen am Wochenende, denn historisch ist passiert. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen. Es wurde eigentlich überall drüber gesprochen, Fußballgöttin schalten die Rufe durch die alte Fürsterei in Köpenick, denn Marie-Louise Ether hat ihr erstes Spiel an der Seitenlinie gehabt als Cheftrainerin in den europäischen Top 5 Ligen. Es war natürlich historisch und leider, gab es ein paar Schönheitsfehler, denn Union Berlin hat mit 1:2 verloren. Paddy, du hast passenderweise nach dem Spiel irgendwann einen Screenshot reingeschickt von den Expected Goals, denn man muss schon mal sagen, auf dem Papier kann Union Berlin das eigentlich nicht verlieren.
Nee, das war so ein richtiges FIFA-Spiel oder heute EFC, ne? Wenn du früher so ein Spiel gehabt hättest, hättest du einen Controller, aber komplett wutentbrannt in den Bildschirm geschmettert, ey. 25:5 Torschüsse für Union Berlin. Und die Expected Goals sagen eben 2,9:0,19. Also es war erstmal, und das ist der Teil, der geblieben ist, was sie auch auf der Pressekonferenz angekündigt hatte, dass du nicht alles umbauen kannst jetzt aus Ethas Perspektive, ne, dass die Verteidigung einfach nach wie vor das Prunkstück sein muss und erstmal eigentlich alles hinten dicht sein muss. Das hat eigentlich auch größtenteils geklappt, weil das Tor für Wolfsburg, das war einfach dann auch immer einer, den hängst du halt nicht jedes Wochenende in den Giebel. So,
ja, mit Außenriss, Junge.
Mit Außenriss, Wahnsinn. Krank. War einfach ein Brechertor aus Wolfsburger Sicht, muss man auch so sagen. Und nach vorne halt vor allem, und das war, glaube ich, dann auch anscheinend der Wunschimpuls, weil ja klar war, und das hat man dann auch von Horst Held und so in der Vorwoche gehört, okay, Ethas Spielstil ist eben offensiver und es ist ein höheres Pressing, aggressiveres Pressing, dann ein schnelles Umschalten eben reinkommen, wenn du auch hochpresst und nicht so dieses ausschließliche Beton anrühren hinten drin und warten, bis der Ball kommt. Und das hat dann, abgesehen von der wichtigsten Statistik, und die steht auf der Anzeigetafel, einfach schon wirklich gut funktioniert. Das ist zwar blöd zu sagen mit einer 1:2 Pleite, aber ich finde, du hast bereits erkennen können, was so die Idee ist und dass es einfach ja, viel vertikaler ist und viel offensiver ausgerichtet. Und dann, ja, trotzdem halt leider eben aus Berliner Sicht dann nicht in 3 Punkte gemündet.
Ja, exakt meine Gedanken. Eine Mannschaft, die ausschließlich für Beton steht und für Fußball zerstören, innerhalb von einer Woche zu einer Mannschaft machen, die so schönen Fußball nach vorne spielt und ja am Ende halt an sich selbst und an ihrer Chancenverwertung scheitert. Das ist trotzdem bemerkenswert und ich gehe fest davon aus, dass sich das dann irgendwann auch in Ergebnissen auszahlen wird. Und ich glaube auch nach wie vor, dass Union am Ende relativ souverän die Klasse halten wird. Also sie haben jetzt, glaube ich, noch 6 Punkte Vorsprung, ne, auf St. Pauli, die ja auch durch diesen späten Ausgleich des FC nur 1 Punkt geholt haben. Von daher können sie immer noch zumindest halbwegs entspannt in die Zukunft blicken.
Eine spannende Sache ist halt auch, finde ich persönlich, Steffen Baumgart, Unions Ex-Coach, ja, das ist ja jetzt auch einer, der eigentlich diesen Anspruch immer verfolgt oder auch diesen Anspruch hat, irgendwo Offensivfußball zu spielen und oder ballbesitzorientierten Fußball, Umschaltfußball zu spielen. Zumindest steht das immer auf irgendwelchen Antritts-PKs so als Idee mit als Headline oben drüber. Und dann war es ja die letzten Monate irgendwie auch gefühlt so ein bisschen diese Kaderfrage nach, okay, kann man mit dem Kader vielleicht einfach nicht diesen Fußball spielen? Und Marie-Louise Ether mitgespannt zeigt halt innerhalb einer Woche, naja doch, also es geht schon, klar, jetzt war es Wolfsburg, ne? Aber trotzdem, also das finde ich schon, schon bemerkenswert, auch aus Trainersicht.
Ja, also ich finde, man hat diese Woche auf jeden Fall irgendwie gemerkt, dass sie diese Rolle total angenommen hat. Ich fand die total angenehm, auch in den Aftermatch-Interviews, so, beziehungsweise auch davor. Die hat einfach da coole Statements nochmal rausgehauen. So, ist egal, welches Geschlecht, woher die Leute kommen. Wir gucken jetzt hier auf die Leistung, hat das einfach irgendwie super gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, das stimmt auch zwischen ihr und der Mannschaft. Also offensichtlich, außer der Abschlussschwäche, hat das irgendwie gepasst. Grabara ist vielleicht noch zu erwähnen, der wahnsinnig viel gehalten hat. Der war ja wirklich wie ein Handballtorwart am Ende da so in den letzten 10 Minuten. Das war wirklich Wahnsinn. Und ich habe irgendwo die Statistik gelesen, ich glaube von den Erstligatrainern von Union sind glaube ich 7 oder 8 oder so, hat nur Bielica sein erstes Spiel gewonnen. Also es ist auch alles halb so wild und alle Renés und Jörgs können mal kurz ruhig durchatmen, wenn sie wieder kurz davor sind, irgendeinen Mist reinzuschreiben ins Internet. Was sicherlich noch zu erwähnen ist, Ostfußball-Legende Maxi Arnold, dem kamen fast die Tränen, denn er hat sein 400. Bundesligaspiel gemacht für den VfL Wolfsburg.
Große Marke, 400. Ja. Ich habe mal geguckt im Vorfeld, wie bitte?
Irre, sage ich, das ist ein
Riesen. Irre, ja. Also, ich habe mal geguckt im Vorfeld, was schätzt ihr, wie viele Spieler haben diese Marke erreicht in der Bundesliga? Sind gar nicht so wenige, muss ich dazu sagen.
400, dann ich sage, das ist halt früher noch wesentlich wahrscheinlicher, ne, als heute vielleicht. Ich sage 123.
Nee, ganz so viele sind es nicht. Maxi Arnold war die Nummer 74.
Oh, ich wollte das 71 sagen. Ach, verdammt, Axt.
Ja, 74 ja. Sind im Kreis der 400er. Angeführt das Ganze natürlich vom legendären Charlie Körbel, 602, nur für die Eintracht aus Frankfurt. Aber ja, 400, ich glaube, aktuelle Bundesligaspieler nur Matthias Ginter als Feldspieler haben mehr, dazu natürlich Baumann und Neuer. Aber das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend, was der da aus Riesa kommend als Kind des Ostens in der Bundesliga für eine Karriere hingelegt hat.
Ja,
immer schön Nudeln cool. Verspeist.
Gratulation dazu. Nächstes Mal bitte dann aber zur Flutlichteröffnung nach Riesa fahren, dann gewinnen sie vielleicht auch. Wir gehen in die zweite Liga. Paddy, du warst in Dresden und Dresden hatte ja Schlagzeilen gemacht, das wissen wir alle. Wir haben darüber gesprochen und es wurden unter der Woche Konsequenzen gezogen nach dem Hertha-Spiel, die waren auch gefordert von Innenminister Armin Schuster und beinhalten vor allem eben Stadionverbote für die Jungs, in dem Fall muss man das auch nicht gendern, die da irgendwie ausgerastet sind und auf dem Feld waren. Plus, und das finde ich auch ja, schon irgendwie auch ein starkes Zeichen, die identifiziert werden, denen soll die Mitgliedschaft, die Vereinsmitgliedschaft entzogen werden. Dynamo-Präsident Ronny Rehn hat dazu gesagt, wer derartige Verfehlungen begeht, kann nicht länger Teil der Sportgemeinschaft sein. Außerdem gab es natürlich noch eine Menge anderer Verschärfungen. So sollen bei Risikospielen, also Ordnungskräfte jetzt vom K-Block stehen. Die Polizei soll direkt im Stadion sein. Die Pufferzone rund um den Gästeblock soll erweitert werden. Und mich interessiert natürlich jetzt erstmal direkt, Paddy, wie war denn die Stimmung so im Stadion? Wie hast du es wahrgenommen? Gib doch mal einen kurzen Einblick. Also bezogen natürlich auf ne, die Stimmung an sich, die wissen wir, wie die in Dresden ist, reden wir auch gleich noch drüber, aber es geht mir jetzt vor allem erstmal um diese ganze Sicherheitsthematikfrage.
Ja, aber auch da gibt es zwei Antworten, ne? Also es gibt meine Antwort, die natürlich von Vorbereitung geprägt ist und von Telefonaten und von dem, was ich da so unterwegs auch so erlebe, und es gibt das, was mir ganz viele Fans auch gespiegelt haben, vor allem auch dann online gespiegelt haben. Da habe ich teilweise ordentlich verbal einen auf die Mütze bekommen, weil ich eben gesagt habe, dass in meiner Wahrnehmung und aus den Gesprächen heraus mit den Ordnern und Securities und so, es war unfassbar angespannt, weil die Jungs und Mädels es eben auch waren. Also das ging los, dass ich auf den Parkplatz gefahren bin, P1 neben dem Rudolf-Habich-Stadion, wo quasi, ich glaube, VIP-Parken ist und Presseparken. Und es standen nur Neuner auf dem Presseparkplatz. Also ich musste mich da an zigfach Polizei vorbeischlängeln und da irgendwo zwischen zwei Neuner quetschen, um noch da zu parken, wo ich parken sollte. Hatte ich auch so noch nie, deswegen war ich erstmal schon direkt so, aha, okay, irgendwas ist anders, aus meiner Wahrnehmung, wie gesagt. Und dann bin ich Akkreditierungsstelle, auch viel, viel mehr Ordner gefühlt, wie gesagt, jetzt geht es um meine Wahrnehmung, als ich es bisher so kannte, und dann am Stadion vorbei mit einigen Securities und Ordnern gequatscht, die man inzwischen eben so kennt, die auch mir gesagt haben jetzt, die haben uns so Volley genommen. Natürlich, also Berichterstattung und auch nochmal Stadion und Co., wer auch immer dann die Verantwortung dann trägt dort und diese Ansprachen dann hält. Aber ich glaube, man kann sich sicher sein, die wurden so wollig genommen, die waren so angespannt, die Jungs und Mädels. Die haben auch gesagt, ey, wir haben hier bis zum Zugang zur Küche haben wir hier davor alles abgecheckt, und wir haben heute hier Securities und Ordner, die noch Küchenzugänge mit abdecken und alles Mögliche, wo ich dachte, boah, alles okay. Und dann ging in mir eben
nicht,
auch diese Anspannung los.
Nicht, dass da jemand wieder eine Abzugshaube aufs Feld wirft, ne?
Ja, genau, nicht, dass wieder jemand irgendwo einen Bullenkopf irgendwo reinschiebt durch die Küche und dann, ne, so. Nein, also, deswegen habe ich dann auch so gesagt, und dann kam Postwenden, ganz viel Reaktion online, so, Herr Paddy, das ist totaler Quatsch, wir sind total entspannt hier ringsrum im Stadion, wo ich dachte, das ist ja super gut, weil dafür ist ja auch Polizei, Ordner, Security da, dass eben dieser Effekt von Entspannung entsteht eigentlich auch, und dieses, hey, es ist alles safe, es ist alles entspannt, es ist alles easy, dann machen diejenigen, die für die Sicherheit verantwortlich sind, schon mal einen Top-Job. Also den Fans hat es anscheinend überhaupt nichts ausgemacht, was ja super ist. Und die allermeisten Stimmen, die ich da gehört habe, die haben sich super wohl gefühlt und entspannt gefühlt, obwohl es eben auch eine angespanntere Sicherheitslage war, wenn du diejenigen fragst, die dafür verantwortlich sind. Weil die hatten definitiv mehr Daumenschrauben und die haben auch härter kontrolliert und die haben auch nochmal zu mir gesagt, dass die einiges auf links gedreht haben, sage ich mal. Weil eben dann auch Armin Schuster kam, das kommt ja auch mit dazu, als sächsischer Innenminister sich dann angekündigt hatte, beziehungsweise ein paar Tage vorher. Das heißt, da gab es dann nochmal mehr Sicherheitsmaßnahmen, auch wenn eben hohe Politiker im Stadion sind. Davon hast du aber jetzt wohl auch als Fan, der sich damit jetzt nicht so beschäftigen muss, beruflich wie wir, überhaupt nichts gemerkt. Und das finde ich dann super, weil im Stadion muss ich auch sagen, ich habe von diesen Mehrordnern und Co. und Polizei mehr und so nichts gemerkt. Und das war erstmal begrüßenswert. So konnte ein Fußballfest stattfinden.
Kurz mal direkt anschließend daran die Frage, wie findet ihr das, dass so jemand, so ein Armin Schuster dann da hinfährt? Und ich finde, das hat, also auf mich hatte das einen ganz komischen Eindruck direkt.
Ja, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, unabhängig davon, dass das natürlich, haben wir verurteilt in aller Schärfe, und weil es auch einfach verurteilt gehört, bis zum geht nicht mehr, was da passiert ist, war hochgradig asozial. Unabhängig davon haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass der Fußball von der Politik auf eine Art und Weise behandelt wird, die wir, glaube ich, alle nicht in Ordnung finden, weil die Zahlen dieses Sicherheitsproblem einfach nicht hergeben. Wir haben jetzt immer wieder Situationen, wo man sagen muss, okay, angesichts dieser Bilder, angesichts dieser Situation ist es in gewisser Weise nachvollziehbar und verständlich, dass die Politik da rangeht. Aber in der Form, wie es dem Fußball unterstellt wird, ist es halt nicht gerechtfertigt durch die Zahlen. Sondern der Fußball wird als Bühne benutzt von der Politik, weil er polarisiert, jeder sieht es, die Kameras sind immer an und jeder hat sofort eine Meinung über das, was im Fußballstadion passiert. Und das war tatsächlich dann auch mein erster Gedanke in dem Moment, als er dann im ersten Heimspiel nach dieser Geschichte damals sofort da ist, wo er sich ja deutlich positioniert hat, wo schärfere Maßnahmen durchgesetzt wurden, und sich dann dazu zeigen, das hatte für mich dann auch, hat mir genau den gleichen Eindruck hinterlassen, er zeigt sich in Dresden, einfach um Präsenz zu zeigen, um als Politiker zu profitieren.
Ja, und mein Thema ist so ein kleines bisschen, es wirkt halt so ausgesucht, und die Verantwortung trägt dann er selber oder das Ministerium, die Staatskanzlei im Hintergrund, wie auch immer. Es wirkt halt eben so wie dieser Papa-kommt-mal-gucken-Move, ob ihr euch jetzt benehmt,
genau.
Heute.
Genau.
Und das liegt aber einfach nur daran, dass er sich halt sonst nicht groß blicken lässt. Und die Gefühlslage ist eben auch so bei, sagen wir mal, im Verein hier und da, dass dieses Gefühl eben besteht von, naja, die Jungs und Mädels kommen eigentlich immer nur, wenn es übertrieben gesagt, wenn es halt was zu kritisieren gibt oder wenn eben die Nachrichtenlage so war, wie sie war. Aber dass mal jemand mal regelmäßig aller vielleicht 5-6 Wochen das mal schafft und mal vorbeizukommen und sich mal ein random bei einem Respekt einfach Zweitligaspiel reinknallt gegen Darmstadt oder so oder gegen wen auch immer, wo es auch mal keine Choreo gibt, kein gar nichts. Das ist so die gefühlte Wahrnehmung auch von einigen da im Vereinsumfeld, dass das halt ein bisschen zu wenig passiert und deswegen kriegt es halt so diesen Kontrolleur-Touch.
Exakt, genau, das war auch meine Beobachtung, guter Punkt. Ich finde, ihr habt es eigentlich schon gesagt. Also diese exponierte Rolle dann so, da auch irgendwie so dann so prominent so im Fernsehen zu sein und dann so dieses, genau, Papa, komm mal gucken. Ich finde es irgendwie so ein bisschen.
Na gut, also nein, also ey, er soll bitte, das ist ja sein Job und er soll bitte zum Fußball gehen, das soll er auch dürfen, darum geht es gar nicht. Aber wie gesagt, es kriegt dieses Geschmäckle, wenn du es halt explizit, also wenn du es halt immer machst in Situationen, wo du denkst, na, aber es geht doch ihm heute gar nicht ums Spiel. Und die das halt so ein bisschen mitschwingt. So, und das ist halt dann ein bisschen, ja.
Schwer. Okay, ich glaube, es wird auf jeden Fall nochmal spannend.
Rühl kämpft.
Ja, nee, wir sind ja einer Meinung. Ich muss da jetzt nichts mehr zu sagen. Den Punkt können wir abhaken. Ich glaube, es wird auf jeden Fall nochmal spannend, wenn solche Spiele nochmal anstehen, halt, die wirklich Hochrisikospiele sind, beziehungsweise wenn auch Dynamo zum Beispiel auswärts spielt. Ne? Also ich glaube, sowas wie die Invasion in Berlin wird es jetzt im Zweifel nicht mehr geben mit 20.000 Leuten. Aber da werden wir dann an entsprechender Stelle sicherlich nochmal drüber sprechen. Paddy, Robert Schröder war Schiedsrichter, zudem hast du noch 1-2 kleine Anekdoten, hast du gesagt?
Ja, hast du gesagt, hast du da ein Skript geschrieben, hast du da, Junge?
Nee, habe ich auch gesehen bei Instagram. Hast du dich wieder rein recherchiert?
Ich habe mich richtig rein recherchiert, ja, das war die eine, ne, dass ich festgestellt habe, weil es mir noch gar nicht so gewahr war, dass die DFB-Schiedsrichter, die ja medial auch mal ganz schön durchgezogen werden durch jedwege Getränke, auch von uns teilweise, einfach international einen ganz anderen Ruf haben und da wirklich sehr geschätzt sind für deren Leistungen und die eben auch Spiele pfeifen international in anderen Verbänden, wenn das Spiele sind, wo die ihre eigenen Schiris quasi schützen wollen und nicht, dass da irgendwas Schlimmes passiert Privatadressen oder so. Und er hat in Griechenland das Athener Derby gepfiffen. Also nicht das Derby, das mit meist verhassteste Feind-Derby der Welt sicherlich, das nicht, Panathinaikos gegen Piräus, sondern das in Anführungszeichen kleinere Panathinaikos gegen AEK Athen letztes Jahr im November. Und das fand ich total krass, weil ich mich damit noch nie so auseinandergesetzt habe. Habe dann auch unseren lieben Kollegen, den wir auch schon hier hatten, vor einigen Wochen, Erik Weißbach, angerufen direkt und gefragt, hier Erik, wie ist denn das? Und ist das normal? Ist das Usus? Und das ist es tatsächlich.
Paddy, muss ich ganz kurz reingrätschen? Ja. Ich war letztes Jahr bei AEK gegen Olympiakos, Svenja Blonski an der Pfeife.
Echt jetzt?
Ja.
Stark. Ja gut, dann ist ja mega geil.
Und ich muss auch kurz noch reingrätschen. Ich habe
auf dem Schirm gehabt.
Ja. Ich muss auch noch kurz reingrätschen, weil das gefährlichste Derby der Welt ist natürlich immer noch Concordia Schneeberg gegen den Neustädter SV. Ne? Also
okay.
Deswegen bitte da immer wahrheitsgemäß bitte bleiben.
So von beiden Seiten einmal kurz weggepflügt worden. Nee, aber krass, weil also Jablonski wusste ich, dass der Super League ab und zu mal pfeift in Pro League, Saudi Pro League. In Saudi-Arabien werden die auch eingeflogen teilweise. Aber spannend, ne? Das war die eine Geschichte und das fand ich total süß. Habt ihr kommt ihr nicht drauf, anhand einer Dresdner Sehenswürdigkeit oder einer Dresden architektonischen Besonderheit den Vereinsnamen rauszufinden von Robert Schröders Verein, wo er angemeldet ist?
Boah, nee. Komm, wir haben nicht so viel Zeit.
Blaue Wunder Weimar.
Du bist so gut gewesen. Es ist die SG Blaues Wunder.
Echt?
Nein.
Robert Schröder, wow, kommen wir mal, also stark. Hier, Applaus, stark. Also nicht aus Weimar, aber musste ich extrem schmunzeln, so, ne, so, hier ist hier jemand eingekauft und parteiisch, hust, jetzt bitte hier Ironie drüber schreiben, sonst checken das René und Jörg wieder nicht, die Gregor schon vorhin angesprochen hatte, nein, aber tatsächlich bei der Sportgemeinschaft Blaues Wunder sozusagen angedockt als Verein und dann nach Dresden übers Blaue Wunder eingereist vielleicht und dann Dresden gepfiffen.
Ich dachte, da liegt vielleicht irgendwie noch ein Gag mit Zwinger-Club oder so, aber Naja, okay, wir können ja auch mal vielleicht noch sportlich ganz kurz über das Spiel reden. Das dürfen wir ja alles nicht vergessen. Also, Dynamo hat ja auch 2-0 gewonnen.
Ja.
Und ehrlich gesagt.
Mehr gibt es dann fast schon nicht.
Mehr gibt es dann fast schon nicht. Was ich mir notiert habe, das erste Tor fiel, da war die Choreo, über die wir ja auch noch nicht gesprochen haben, die ja 820 Jahre Stadtgeschichte gehighlightet hat, die war da nach oben, als das 1-0 fällt. Das 2-0 ist irgendwie so ein Hacken-Sohlentor, dreht sich dann auch ganz komisch rein von Vermeil. Ja. Ich habe es irgendwie dreimal die Zeitlupe geguckt, ich habe es irgendwie nicht so richtig gesehen, wie er den gemacht hat. Und Dynamo fährt ganz wichtige Punkte ein gegen einen direkten Konkurrenten. Vielmehr, glaube ich, müssen wir sportlich nicht darüber verlieren, Daniel Mesenhöhler vielleicht noch zu erwähnen, der sein erstes Zweitligaspiel seit 6 Jahren oder so gemacht hat.
6 Jahren gemacht hat, glaube ich, ja.
Gute Leistung gezeigt. Tim Schreiber war angeschlagen und ich glaube, wurde auch gut gefeiert nach der Mannschaft, habe ich zumindest irgendwo in 1-2 Interviews gehört. Schöne Geschichte. Und
ja, und also, es ist schon krass, ne? Also der sollte ja eigentlich gar nicht mehr stattfinden, bei allem Respekt, ne? Weil im Normalfall wäre ja Torwart Nummer 4. So, und also hinter Bethke noch und hinter Grill. Und das ist so auf der Position irgendwie dieses Besondere, ne? Dass es dann noch mehr auffällt, wenn jemand halt plötzlich spielen darf, der sonst eigentlich überhaupt keine Chance auf Spielpraxis hat, einfach. Coole Geschichte.
Ja, und jetzt haben wir tatsächlich zum ersten Mal gefühlt eine Situation, wo die SGD zumindest etwas erreicht hat, dass sie mit einem gewissen Abstand darunter gucken kann, ne? Also jetzt sind es 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, Platz 11 mittlerweile, also auch wirklich viele Mannschaften dazwischen, die noch vorbeiziehen müssten. Das ist schon bemerkenswert, wenn man sich vor Augen führt, dass diese Mannschaft nach der Hinrunde 13 Punkte hatte, Tabellenschlusslicht war und jetzt in der Rückrundentabelle, ich glaube, Vierter hinter den Teams, die ganz oben angreifen waren. Dritter sogar?
Dritter inzwischen, ja, mit diesem Sieg quasi vorbeigezogen in der Rückrundentabelle. Zumindest als ich gestern geschaut habe, vor den Nachmittagspartien.
Ja, aber, guck, dann ist Schalke ist wieder vorbeigegangen. Also Paderborn, Hannover, Schalke und dann kommt Dynamo auf 4.
Dann passt es wieder, aber trotzdem brutale Rückrunde natürlich.
Irre, ja. Und wenn sie nur ansatzweise so weitermachen, dann werden sie auch mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Und wir werden, Sicherheitsaspekt nochmal kurz aufgegriffen, die ganz groben Relegationsspiele dann zum Glück auch nicht bekommen. Gegen Cottbus oder gegen Rostock. Und hoffentlich natürlich auch nicht mit Magdeburger Beteiligung. Aber da sieht es ja auch ganz gut aus, Gregor.
Großes Aufatmen überall. Ja, also nächste Woche kann Dynamo Fortuna richtig in die Krise schießen. Am Freitagabend spielt man in Düsseldorf. Und Düsseldorf ist ein gutes Stichwort, denn die waren zu Gast in Magdeburg und haben da wichtige Punkte verloren im Abstiegskracher gegen den FCM. Zukowski trifft und trifft und trifft mit 17 Toren immer noch, führt er immer noch die Torschützenliste an, hat sich eine blöde 5. gelbe Karte eingehandelt wegen einer Schwalbe, aber auch für den FCM sieht es zumindest okay aus da unten drin. Wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, es ist einfach wahnsinnig eng immer noch und gefühlt muss man eigentlich, wenn man die Spiele schaut, die Live-Tabelle aufhaben und weil sich alles dauernd da die ganze Zeit verschiebt. Aber auch darüber haben wir schon gesprochen. Der FCM schießt nun endlich seine Tore und holt deswegen auch die Punkte.
Ich muss mal ganz kurz deine Formulierung etwas korrigieren. Ich glaube, Fortuna
Düsseldorf
muss niemand mehr in die Krise schießen. Die sind so handfest schon da drin, das ist ja Wahnsinn. Also
ich wollte halt Abstiegsgefahr oder Abstieg nicht da reinschreiben, weil ich nicht zu groß machen wollte. Aber ja, die sind natürlich komplett in der Krise. Der Anfang vom Ende, das Ende vom Anfang, wie man es auch immer nennen will.
Oder wie der Kicker sagt, keine Wende mit Ende.
Ja, das ist wirklich
vier Wochen noch, dann ist die Saison vorbei.
Ey. Ja, wirklich crazy, was da los ist, weil vor nicht so
langer Zeit. Auf dem direkten.
Ja.
Das ist krass.
Ja, die haben doch, war das letzte Saison, als sie mit Tune noch um den Aufstieg mitgespielt haben? Also, das ist wirklich völliger Wahnsinn.
Na, vor zwei Saisons waren es diese bekloppten Relegationsspiele gegen Bochum, die dann
gegen Bochum,
wo man schon 3-0 geführt hat. Ne?
War ich sogar im Stadion.
Das war ja auch gegen die Bochumer. Und kurzer Exkurs, die haben ja auch alle keine Drittliga-Verträge, wie jetzt wohl veröffentlicht worden ist, auch von offizieller Seite. Also die waren natürlich so optimistisch, dass es da maximal in die andere Richtung geht in Düsseldorf, dass man bei so einem großen Verein davon abgesehen hat, diese Verträge als komplette Profiverträge auszugestalten. Das heißt, es kann sein, dass sie einiges zusammensammeln müssen dann. Nicht nur Scherben, sondern auch Spieler dann in der neuen Saison. Schauen wir mal.
Und apropos Verträge, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, als wir über Per Jeckel gesprochen haben, den neuen Mann beim FCM. Der hat jetzt einen Kaderplaner geholt. Haben wir ja schon gesagt, dass die da noch ein, zwei Personalien dazu holen wollen. Bernd Nierich war bis zuletzt Teammanager beim SV Sandhausen und hat auch schon mit Per Jeckel bei Viktoria Berlin zusammengearbeitet. Also die bauen sich da wohl so eine kleine Connection wieder auf und es ist dann spannend mal zu schauen, was da noch so draus wird. So, wir wollen jetzt aber mal in die dritte Liga schauen und vor allem natürlich in die Lausitz, denn keine Ahnung, was wollen wir sagen? Wahnsinn, Ekstase, wollen wir irgendein neues Wort erfinden oder
was? Es gibt keine Worte. Also, es gibt keine Worte für das, was da passiert ist.
Also ich, es war folgendermaßen, ich hatte ja schon gesagt, ich war gestern beim USC Paloma und habe den BFC Dynamo da geschaut. Anpfiff war 13.30 Uhr, heißt, ich habe parallel den Ticker angehabt und dachte dann schon, ach scheiße, Essen, so souverän, jetzt führen sie da irgendwie und Cottbus schafft es jetzt, bringt es wieder doch nicht ins Ziel und auf einmal, ja, lief der Ticker heiß und Giaggi lief vor allem heiß und hat in 9 Minuten einfach die komplette Lausitz abgerissen. Wie habt ihr es gesehen? Wo habt ihr es gesehen? Habt ihr es live gesehen?
Wo wart ihr damals, als Cottbus gegen RWE 5-3 gewonnen hat in der dritten Liga, ey?
Also, diese Frage, kannst du aber sicher sein, wird in der Lausitz in 15 Jahren noch ein paar Mal gestellt werden.
Ey, tatsächlich. Wenn die am Ende aufsteigen, dann wird von diesem Spiel noch in 10, 15, 20 Jahren gesprochen. Und alle, die dabei waren, werden sagen, yo, damals unser Toljai. Ich habe hier zu Hause gearbeitet, habe Eilenburg zusammengefasst, die kurz davor stehen abzusteigen aus der Regionalliga Nordost, und habe natürlich am Ticker immer verfolgt und habe dann irgendwann mal kurz angemacht, die Live-Übertragung, da stand es gerade 3-3 und dann kam ich genau in dem Moment rein, wo Giaggi losläuft und also was dann in diesem Stadion passiert ist, das war ja der absolute Ausnahmezustand und auch was Giaggi da macht, das sind einfach Tage, da funktioniert plötzlich alles. Wieder diese Meter macht in vollem Sprint und dann zieht er ab und trifft ihn einfach perfekt. Also selbst er mit so einem feinen Fuß trifft den Ball wahrscheinlich einmal von 10 Schüssen, so wie der. Und dann fliegt der Ball da hinten rein.
Der war ja auch nicht mit Gewalt reingeprügelt. Der war ja mehr, das war ja so ein halber Chip, das war ja so reingelegt, das war ja einfach perfekt, das war ein Gemälde, das war irre.
Wie der sich nach außen dreht. Ey. Völliger Wahnsinn.
Weg vom Nordwand Keeper immer dahinter. Länger wird. Ei, ei, ei.
Boah. Und ich, also es ist echt krass. Ich hatte ihn ja letzte Woche in Osnabrück gesehen. Da hat er irgendwie so ein, kein gutes Spiel gemacht. Ihm ist irgendwie wenig gelungen und so. Ne? Und auf einmal haut der da wieder so ein Brett von Spiel raus. Uwe Koschinat hat es ja danach auch gesagt, Trainer von Rot-Weiß Essen. Es gibt Spieler, die gehören einfach nicht in diese Liga. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen, wie er das Tor macht. Ist Weltklasse, auch groß irgendwie danach, nach dem Spiel nochmal zu ihm hingegangen und ihn da beglückwünscht.
Ähnlich umarmt,
so. Ähnlich umarmt, völlig zu Recht. Also wirklich völliger Wahnsinn. Und ja, wahrscheinlich kann man schon sagen, dass das so ein Schlüsselereignis jetzt sein kann im Aufstiegskampf. Weil die Spieler ja auch danach im Interview gesagt haben, wir waren in der Kabine, wir lagen zurück, wir haben aber gesagt, ey, wir haben diese Qualitäten, wir können zurückkommen und genau das hat Uwe Koschinat ja auch gesagt, nach diesem Ausgleich hat sich so eine Wucht entwickelt im Stadion und ich finde, das ist auch einfach das passende Wort, weil man hat es in der Zusammenfassung gesehen, also der hat ja auch gesagt, wir konnten da gar nichts mehr machen. Weil
Das haben alle gesagt, also durch die Bank, egal ob Cottbusser oder Essener, die haben gesagt, was hier entstanden ist an Dynamik, an Wucht, die du nicht mehr aufhalten kannst, also RWE hat gesagt, es war irgendwann, wir konnten uns nicht mehr dagegen wehren, es war nicht mehr machbar, dem Stand zu halten. Und die Cottbusser haben auf der anderen Seite gesagt, wenn das hier auf einem normalen Sportplatz stattfindet, dann gewinnt Rot-Weiß Essen dieses Spiel. Es war durch die Bank einhellige Meinung unter allen Aktiven, dieses Spiel wurde durch Giaggi und durch das Stadion gewonnen.
Ja, also wirklich absoluter Wahnsinn. Richtige Big Points im Aufstiegskampf. Es hat sich, also Energie ist immer noch auf dem Relegationsplatz. Rot-Weiß Essen bleibt auf Platz 2. Und es wird wirklich einfach jetzt eine richtige Crunch-Time, weil Duisburg ja auch dahinter ist, mit also punktgleich auf dem 4. Es ist wirklich die dritte Liga, es ist doch der komplette Wahnsinn. Ich habe irgendwie nur gelesen, dass der Sänger von der Stadionhymne von Energie Knappe, der läuft irgendwie gerade nach zum Ballermann oder so. Ich habe es euch nur kurz geschickt.
Nee, da läuft es in 46 Marathons, glaube ich, am Stück oder irgendwie so. Aber hat schon fast alle absolviert, genau.
Ist ja, im Stadion gesagt, der Freundschaft losgelaufen.
Ja. Und er will auf Malle stattfinden, ne, und muss dafür auch ein bisschen was tun.
Also, ich glaube, in der Lausitz ist halt wirklich, wirklich richtig was los.
Und ich habe mir gedacht, Jan Löhmannsröhm, der stellt sich auch auf den Tisch und wackelt ein bisschen rum und findet statt. So geht's auch. Er macht lieber 46 Marathons.
Ja, wirklich Wahnsinn. Wer nichts dazu gesagt hat, war Pele Wollitz, denn der hat keine Interviews gegeben diese Woche. Der war ein bisschen angefressen, glaube ich, nach der letzten Woche. Und es ist quasi ihm auch anzumerken, wie ihn das natürlich auch alles mitnimmt. Er steht natürlich auch immer im Mittelpunkt. Und ich glaube, das geht natürlich an niemandem so spurlos vorbei.
Ja, aber er sorgt eben auch dafür. Also es ist jetzt auch niemand, der kommunikativ mal ein bisschen abrüstet und mal ein bisschen eben mal eine PK vielleicht kurz ansetzt, um sich mal ein bisschen rauszunehmen, auch sich selbst zuliebe. Und mal ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen, zumindest so ein kleines bisschen. Also er ist ja schon auch jemand, der, das glaube ich schon, der authentisch ist, wie er ist. Und das ist Fluch, aber eben manchmal auch Segen, manchmal eben aber auch Fluch, weil du schon ein bisschen selbst dafür auch Verantwortung aktuell trägst, finde ich, wie du aktuell wieder wahrgenommen wirst, Küppi. Ne? Wie so aktuell die Stimmung, ich habe dreimal aktuell gesagt, wir wissen, was gemeint ist, Herr Fritsche, aber wie so die Stimmungslage eben ist momentan. Dafür trägt er auch ein bisschen Selbstverantwortung.
Ja, ich verstehe Pele Wollitz an der Stelle nicht. Also man muss ja auf der einen Seite sagen, der polarisiert ja extrem. Es gibt ganz viele Fans von anderen Vereinen, die sagen, Pele Wollitz geht gar nicht. In der Lausitz wird er geliebt. Und ich muss auch sagen, dass ich im Grunde finde, dass das ein richtig guter Typ ist. Also, Pedro, du hast gesagt, authentisch ohne Ende. Klare Meinung und das Selbstvertrauen, die auch zu äußern. Er ist ein Typ, er ist was Besonderes, er stellt was dar und normalerweise würde ich sagen, ja, bitte, bitte mehr von solchen Leuten. Was ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, ist diese ewige Opferrolle. Es hört sich in den Interviews und auf den Pressekonferenzen manchmal so an, als hätte sich die gesamte Medienwelt oder nicht nur die Medienwelt, die gesamte Welt gegen Energie Cottbus verschworen. Und ich habe ehrlicherweise eine ganz andere Meinung. Also ich kenne überhaupt niemanden, der Energie Cottbus nicht nur das Beste gönnt, also abgesehen jetzt von Fans anderer Vereine. Aber ich kenne nur Leute, die sagen, das ist unfassbar, was da, insbesondere von Pele Wollitz, in den letzten 4 Jahren für eine herausragende Arbeit geleistet wurde. Ich kenne nur Leute, die sagen, boah, die Lausitz hätte es wirklich verdient, das wäre so geil, wenn Energie wieder hochkommen würde. Ich kenne nur Leute, die sagen, was für eine Atmosphäre, was für ein cooler Verein, ich wünsche ihnen alles Gute. Und wenn ich Pele Wollitz zuhöre, dann bekomme ich den Eindruck, als würden alle sich immer nur über Energie Cottbus lustig machen und jede Entscheidung gegen Energie Cottbus abfeiern und jede Entscheidung für Energie Cottbus als Fehlentscheidung deklarieren. Aber ja, So ist es ja einfach nicht. Und das verstehe ich nicht, dass er aus diesem Mindset nicht rauskommt, weil wenn er da raus käme und sich da so ein bisschen drüber stellen würde, dann wäre er, wie gesagt, einer der vielleicht der coolste und authentischste Trainer der dritten Liga, aber er verfällt halt immer wieder da rein und das, was er jetzt gemacht hat, finde ich, das ist dann der Gipfel und das ist auch nicht mehr in Ordnung, weil das, was der Kollege Konstantin Klostermann letzte Woche, der Interviewer in Osnabrück, gemacht hat, das war völlig legitim, da war nichts gemein, da war nichts in Richtung, ich mache dich jetzt lächerlich und dann zu sagen, ich gebe jetzt keine Interviews mehr rund um so ein Topspiel, das kann ich wirklich ganz und gar nicht nachvollziehen.
Wir haben ja schon öfter hier darüber gesprochen. Ich hatte das ja auch immer mal so ein bisschen ironisch irgendwie anklingen lassen. Thema Außenseiterrolle, aber das ist natürlich, also das, was er immer seit Wochen jetzt anspricht, dass Energie Cottbus eben Außenseiter ist, schlägt natürlich auch so ein bisschen in diese Kerbe, die du jetzt gerade angesprochen hast. Ne? So dieses Opferding, wir kommen hier immer von unten, alle anderen sind größer. Und vielleicht war es jetzt mal so ein Moment, wo das auch umschwingen kann. Ne? Also es war ja auf jeden Fall, muss das ein ordentlicher Ruck gewesen sein, der da durch alle durchgeht und vielleicht ändert man ja jetzt auch mal so ein bisschen dieses Narrativ. Von außen wünscht man Energie Cottbus auf jeden Fall, wie du gesagt hast, einfach alles gut und wir hoffen, dass sie da zumindest in die Relegation kommen und
Und was ich mir natürlich auch vorstellen kann, ist, dass ihm das am Ende alles völlig egal ist. Weil wenn ich sehe, wie der mit den Jungs da umgeht und wie der mit der Mannschaft spricht, rund um dieses Spiel, auch nachher im Kreis, da merkst du halt einfach, das ist wirklich eine Einheit. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft extrem, extrem gut zu ihm passt, dass sie einfach wunderbar miteinander funktionieren. wenn man auch hört, wie Timmy Thiele zum Beispiel immer über ihn gesprochen hat. Also schon eine besondere Beziehung zwischen Spielern, Mannschaft, also einzelnen Spielern der gesamten Mannschaft und dem Trainer. Das funktioniert einfach auf außergewöhnliche Art und Weise. Nicht zuletzt sind sie ja zweimal in Folge Nordostmeister geworden und spielen jetzt zum zweiten Mal in Folge in der dritten Liga um den Aufstieg mit. Ja, und das drumherum, das ist dann halt manchmal nicht ganz glücklich.
Na gut, Paddy, weil du gerade so oft aktuell gesagt hast, das hast du sicherlich gemacht wegen unseres Podcast-Tipps diese Woche, denn bei den vielen politischen Debatten ist es nicht immer ganz leicht, den Überblick zu behalten. Der Podcast Wahlkreis Ost beobachtet das politische Geschehen und gibt Orientierung, pointiert und nicht immer bierernst fassen die Kollegen von MDR aktuell zusammen, was auf der politischen Bühne passiert. Dabei richten sie ihren Blick besonders auf den Osten. Anja Meyer und Malte Pieper fragen, welche Rolle ostdeutsche Themen in der Bundespolitik spielen, welchen Einfluss ostdeutsche Politiker auf das Geschehen an der Spree haben und was der ganze Politzirkus mit den Menschen im Osten macht. Hört da doch gerne mal rein. Wahlkreis Ost liefert euch alle 14 Tage immer freitags interessante und überraschende Einblicke in die Bundespolitik und zeigt darüber hinaus, wie der Osten so tickt. Den Podcast findet ihr, wie auch ganz viele andere schöne Podcasts, in ARD Sounds. Jetzt gehen wir nochmal eine Liga weiter runter und müssen auf jeden Fall auf diesen crazy Endsport, der sich jetzt auf einmal entwickelt, in der Regionalliga Nordost schauen. Also ich weiß nicht, hätte das jemand von euch vor so ja, 4-5 Wochen gedacht, dass das jetzt nochmal so spannend wird?
Nein.
Oder? Also ich kann mich hier an Runden erinnern, wo wir gesagt haben, ja, Lok marschiert auf jeden Fall da souverän durch und wird auf jeden Fall wieder in die Aufstiegsspiele gehen. Das ist schon crazy, was sich da jetzt zugetragen hat. Also erstmal hat Erfurt gewonnen und zieht mit dem HFC gleich. Jena hat vielleicht sogar ein ähnliches Knotenplatzspiel wie Cottbus in diesem Aufstiegsrennen, denn sie gewinnen noch 2-1 gegen Greifswald und
90 plus 4.
Das war auch völliger Wahnsinn, was da los war in diesem Stadion. Also da wurden auch ein paar Emotionen freigesetzt, würde ich mal sagen. Und vor allem rücken sie damit jetzt Lok auf die Pelle, denn sie sind auf 2 Punkte rangekommen. Und Küppi, du hast es kommentiert, der Hallische FC war zu Gast in Probstheida bei Lok Leipzig und das Spiel ist 0-0 ausgegangen. Wie viele Pfostentreffer hast du am Ende gezählt von Lok?
Aluminiumtreffer, Endstand 3-1 für Lok Leipzig.
Oder Aluminiumtreffer, ja.
Also das war wirklich ein verrücktes Fußballspiel über weite Strecken, langweilig, weil beide spielerisch aus meiner Sicht enttäuscht haben. Am Ende hätte Lok Leipzig trotzdem den Sieg verdient. Und das ist, glaube ich, deshalb wichtig für Lok, weil die mentale Anspannung, und da haben sie auch gar keinen Hehl draus gemacht, enorm ist. Also man muss sich das mal überlegen. Letzte Woche haben sie ja das Derby gegen Chemie gespielt. In dieses Derby sind sie gegangen mit 7 Punkten Vorsprung. Und in das Spiel gegen den HFC sind sie gegangen mit 1 Punkt Vorsprung. Da weißt du, was da passiert in den Köpfen der Spieler. Also die Angst, wirklich noch was zu verspielen und alles zu verlieren, die ist groß, die ist größer, so hat sie Jochen Seitz formuliert, als die Überzeugung, etwas Großes leisten und erreichen zu können. Und diesen Switch, den müssen sie, glaube ich, wieder hinbekommen. Da hätte natürlich ein Sieg gegen Halle und die Wiederherstellung des 4-Punkte-Polsters extrem gut getan. Den haben sie am Ende verpasst, diesen Sieg. Ziemlich unglücklich, muss man sagen. Also sie hatten schon über die 90 Minuten mehr Chancen und die besseren Chancen. Und was dann in der Nachspielzeit passiert ist, also da war ich dann wirklich vollkommen fassungslos. 4 Minuten Nachspielzeit angezeigt. 90 plus 5, also 30 Sekunden nach Ablauf der Nachspielzeit, bekommt Lok den Freistoß aus dem Halbfeld. Ich sage, das ist jetzt die letzte Situation, die letzte Aktion in diesem Spiel. Und dann geht der Ball irgendwie durch an Müller vorbei und das Tor ist leer. Und Malik McLemore schießt den Ball einfach nicht ins Tor, sondern an den Pfosten. Und du denkst, hä, das gibt's doch nicht. Das war wie Frank Mill damals in München, so ein bisschen. Also unglaublich. Und dann gibt's nochmal die Ecke. Und du denkst dir, okay, jetzt kriegen sie noch einen. Und dann kommt der Öztürk und nagelt den Ball aus 16 Metern Volley, Vollrisiko, nochmal ans Lattenkreuz. 90 plus 6. Und also da bin ich wirklich komplett, da saß ich da und konnte es nicht mehr glauben. Was für ein Finish, was für ein Wahnsinn. Und kannst dir vorstellen, dass sie in Jena kollektiv die Fäuste hochgerissen haben, als Lok da zweimal in der Nachspielzeit Aluminium trifft.
Völliger Wahnsinn. Also Da in diesem, in dieser Chance, die du gerade angesprochen hast, hat sich für mich genau das, was du davor beschrieben hast, einfach komplett kanalisiert. Bisschen auch noch dann dieses ganze Unglück, was dazukommt, dass, ich glaube, Akalian war es, ne, der irgendwie sich an der Schulter verletzt. Also
unter Tränen ausgewechselt, also hat richtig geweint, war ganz schön bitter.
Und es ist halt, ja, du, die haben gegen den Tabellenletzten auch Punkte liegen lassen, dann letzte Woche gegen Chemie im Derby.
Verloren zu, sogar, ne, gegen
10-0. Verloren, stimmt, Heimniederlage gegen 10-0-2. Paddy, an dich mal die Frage, sind dir aus deiner, vielleicht eigenen Karriere, aus Spielen, so ist da irgendwas im Kopf, wo du wirklich auch gemerkt hast, Alter, jetzt, ich kann es eigentlich, aber irgendwie im Kopf, ich kriege diese PS irgendwie nicht auf die Straße. Also, weißt du, was ich meine? Kannst du damit so ein bisschen relaten? Hast du da so ein irgendwas?
Also, auf ganz kleinem Level natürlich. Ich glaube tatsächlich zum Beispiel, dass ich den schlechtesten fußballerischen Tag meines Lebens hatte beim Probetraining bei Dynamo Dresden. Also, for real, weil ich so, also das, nein, also ja, also ich habe da, davor hatte ich so die besten anderthalb, zwei Jahre, war auch in Belgien, da gab es so ein Torhüter-Camp für Fußball-Bundesliga-Keeper aus dem U-Bereich, war ich mit eingeladen und habe da mit denen trainiert und konnte fußballerisch nicht, aber torhüterlich konnte ich schon mithalten, war schon mit am Start so. Und dann Probetraining Dynamo Dresden, ich kann gar nicht mehr sagen genau wann das war, wie alt ich da war, 14 oder 15 oder so, und ich habe es im Kopf nicht gepackt. So, und ich war wirklich, das kann ich gar nicht drüber sprechen. Also ich war noch nie so scheiße auf dem Fußballplatz, glaube ich, wie diesem Probetraining. Das ist auf ganz kleinem Level, also ich kann, aber das kennen wir, glaube ich, alle, vielleicht auch aus anderen Situationen, wenn das Schulvorträge sind, wenn jemand nicht gerne Vorträge gehalten hat oder Referate oder Fahrschulprüfungen, was auch immer. Ich glaube, jeder von uns hat da solche Momente, wo du eigentlich dir denkst, ich kann's, das ist gerade nur Kopf und du kannst nicht dagegen ankommen. Und das ist, das ist extrem tough.
Tja, das ist wirklich, wirklich heftig. Ich glaube, das kann man wirklich, also ja, was das so mit dem Kopf macht, das ist manchmal einfach, kann man nicht so richtig beschreiben. Jetzt ist wirklich also diese letzten Spiele.
Was noch dazu kommt, ganz kurz, weil wir Akalian angesprochen haben, es ist dann nicht nur Kopfsache, sondern es kommt jetzt auch, wie Ende letzter Saison im Übrigen auch schon, wieder das Verletzungspech dazu. Also Akalian jetzt der Neueste dazu von Pierchowski, Madra, der jetzt über Wochen nicht fit geworden ist und, so wie es heißt, frühestens Anfang Mai wiederkommt, und Tobias Dombrowa, auch absolut gesetzt normalerweise hinten rechts, auch verletzt beim Derby gegen Chemie. Also da kommt jetzt auch innerhalb kürzester Zeit wieder eine ganze Menge zusammen, was da an Qualität einfach fehlt auf dem Platz, plus diese mentale Thematik. Also Lok hat richtig zu tun die nächsten Wochen.
Falls es hilft, man hat das vermeintlich leichtere Schlussprogramm als der FC Carl Zeiss Jena. Also Lok spielt jetzt beim BFC Dynamo, dann kommt der BFC Preußen, dann in Greifswald und dann letztes Heimspiel gegen Magdeburg bei Jena. Die spielen jetzt in Magdeburg, dann kommt der BFC Dynamo und dann kommen die letzten beiden Kracher, nämlich in Halle und der absolute, komplette letzte Wahnsinnsspieltag in der Regionalliga Nordost. Props an den Kollegen, der das Thüringen-Derby auf den letzten Spieltag gelegt hat. Also da können wir uns, glaube ich, auf was freuen. So wie es jetzt gerade aussieht, wird das ein spannender letzter Spieltag.
Da können wir von ausgehen, ja.
Und in diesem Spiel Lok Leipzig gegen Hallescher FC ist noch was passiert, und zwar am Anfang des Spiels, und deswegen gehen wir mal in diese Rubrik.
Lächerlich, einfach lächerlich. Ein Meister hat das Recht aufzusteigen.
Denn starkes Zeichen, und zwar nach dem Anstoß hat der Ball erstmal geruht, denn die beiden Mannschaften haben nicht angefangen zu spielen, sondern, weiß ich nicht, Köpi, du hast gesehen, vielleicht 10, 15 Sekunden den Ball ruhen lassen, um nämlich ihren Protest kundzutun gegen das Regionenmodell von der Regionalliga-Reform. Fand ich ein ziemlich starkes Zeichen, ehrlich gesagt. Ging ja auch so ein bisschen viral und waren auf jeden Fall starke Bilder, wo man erstmal auf jeden Fall hängen geblieben ist. Und es gab ja auch eine relativ wilde Woche, was die Regionalliga-Reform angeht. Und da können wir, glaube ich, erstmal starten mit so ein paar Meldungen aus Bayern, die schon ein bisschen länger zurückliegen. Wir haben eine aktuelle aus Bayern, aber bei der Regionalliga Bayern gab es am vorvergangenen Spieltag so ein, zwei Aktionen. Küppi, leg mal los.
Ja, also ganz kurz noch zur Partie jetzt am Wochenende. Ich glaube auch, dass es irgendwie 30 Sekunden waren oder so. Der Stadionsprecher hat ja noch eine Durchsage gemacht im Stadion. Also genau. Während der Ball da ruhte und alle standen, hat der Stadionsprecher nochmal was gesagt. War für mich nicht zu verstehen, aber es waren in jedem Fall Worte für die Regionalliga-Reform und fürs Kompassmodell. Und ja, am Ende haben sie es letztlich als Warnstreik tituliert. Also es war nur, pass mal auf, seht zu, weil sonst kann es auch mal passieren, dass hier flächendeckend und bundesweit in den Regionalligen der Ball erstmal ruht, weil wir uns als Vereine das einfach nicht mehr gefallen lassen wollen, dass wir in so einer Regelung, in so einer Zweiklassengesellschaft Fußball spielen müssen. In Bayern hatten wir letzte Woche die Situation, dass die Zweitvertretung des FC Bayern in Würzburg gespielt hat. Und tatsächlich muss man ja sagen, die aktivste Fangruppe, glaube ich, in ganz Deutschland rund um diese Regionalliga-Reform ist wirklich die des FC Bayern München. Also die gehen da komplett steil. Die haben ja in der Südkurve in der Bundesliga schon mal ein großes Plakat hochgehalten und gefühlt bei jedem Auswärtsspiel in der Regionalliga Bayern hauen die wieder einen raus. In Burghausen haben sie es schon gemacht mit Pyroshow, Spruchband, massiv gegen den BFV und seinen Präsidenten Christoph Kern, haben den mit Günther Koch auf eine Stelle, ach Günther Koch, Rainer Koch, mein Gott, Günther Koch war der andere, mit Rainer Koch, dem ehemaligen DFB-Vizepräsidenten, auf eine Stufe gestellt. Ja, und in Würzburg haben sie auch wieder pro Kompassmodell demonstriert mit Spruchband und haben dann Kompasse auf den Platz geworfen. So war es zumindest in der Zeitung zu lesen. Also kreativer Protest und...
Und zwar nicht nur so 2-3, sondern über 100 Stück. Also es gab davon tatsächlich Bilder, die Reporter am Rand haben die da aufgesammelt. Da wurde richtig was aufgefahren.
Ja, die Bayern, die sind richtig motiviert in der Hinsicht.
Schießen in alle Richtungen mit den Kompassen.
Genau. Ja, das ist so. Also das ist wirklich spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass das am Ende für die Initiative auch noch von Bedeutung sein wird. Also wenn wirklich der FC Bayern sich dazu durchringen kann, sich dazu positionieren. Sebastian Dremmler ist ja als Vereinsvertreter aus Bayern auch Teil der Arbeitsgruppe gewesen. Also hat die Interessen und die Belange des FC Bayern und der Vereine da schon mit reingetragen in diese Arbeitsgruppe. Und das kann natürlich ein Faustpfand sein, wenn der mächtigste Verein in Deutschland mit weitem Abstand letztlich, wenn auch nur über die Zweitvertretung, sich da positioniert.
Und Schlagzeilen aus Bayern gab es ja dann auch noch diese Woche. Komische neue Vorschläge zu einem sehr komischen neuen Zeitpunkt.
Ja, du sprichst das sogenannte Zwei-Phasen-Modell an. Der BFV hat eine Sitzung gehabt mit seinen Vereinen und hat gesagt, dass es keine Mehrheiten gab. Wobei, wenn man sich dann so ein bisschen damit beschäftigt hat, es wurde gar keine richtige Abstimmung da durchgesetzt. Also das war alles ein bisschen es ist nicht ganz sauber gelaufen, aber es ist nicht so, dass da im Vorfeld sauber informiert wurde, um dann das Meinungsbild der Vereine einzuholen. So war es nicht. Es gab letztlich keine echte Abstimmung zu den vorliegenden Modellen und dann hat der BFV auf dieser Sitzung mit den Vereinen ein drittes Modell vorgestellt, das Zwei-Phasen-Modell, das so aussieht, dass weiterhin in 5 Staffeln gespielt wird und am Ende kommt dann eine Meisterrunde zustande, die dann wiederum nur in 4 Staffeln 4 Aufsteiger ausspielt, also im Grunde das möglicherweise Kompassmodell, dann aber erst zur Winterpause völlig gaga, ehrlich gesagt. Also wie kommt man
auf sowas? Sprich's mal aus.
Ey, ehrlich mal. Mitten in der Saison einfach die Staffeln zu verändern und dann doch auf 4 zu reduzieren. Schräg, wirklich schräg. Und ja, das Ganze natürlich noch zu einem Zeitpunkt, wo du sagst, ihr hattet doch jetzt monatelang Zeit, also über ein halbes Jahr, um dieses Ding zu platzieren. Bringt es doch zur Sprache, stellt es doch zur Abstimmung in dieser Arbeitsgruppe, wo ja nicht nur Sebastian Dremmler als Vereinsvertreter, sondern auch der BFV mit einem Vertreter mit dabei war. Und dass das dann wenige Wochen, nachdem die Arbeitsgruppe ihre Arbeit formell beendet hat, so in die Öffentlichkeit kommt, proaktiv vom BFV da reingetragen, das hat mich extrem gewundert. Was heißt gewundert? Das war ganz offensichtlich und so hat es Tommy Häder ja dann auch ganz offiziell formuliert, eine Nebelkerze. Also irgendwas nochmal da reinwerfen, nochmal ein bisschen verzögern, für Unruhe stiften. Und was man so hört, wird das aber nicht näher verfolgt vorerst vom DFB und von den Vereinen, weil es im Grunde durch diese Arbeitsgruppe 2 Vorschläge gibt Und das sind auch diejenigen, zwischen denen entschieden werden soll.
Daniel Mayer und Toni Wachsmuth haben es auch nochmal gesagt in der Halbzeit beim Spiel Lok gegen den HFC, dass sie es nicht verstehen und da sich nochmal kritisch zugeäußert. Okay, Friends, diese Woche ist eine besondere Woche, denn es ist eine englische Woche in Sachsen. Hä? Wie kommt das denn? Ja, Landespokalpause unter der Woche. Die BSG Stahl Riesa spielt gegen den FSV Zwickau und der Chemnitzer FC empfängt den Erzgebirge Aue, die da noch irgendwie ihre Saison versuchen können zu retten. Oder, Paddy, wichtigstes Spiel jetzt im Zweifel in der Schlussphase?
Ja, ich glaube, retten ist zu viel. Das Wort ist zu stark. Also ich glaube, das ist dann so ein...
Ja.
Der
was,
Versuch,
was sagt man dazu?
Ja, genau, deswegen, ich überlege gerade, es ist so.
Minimal abzumildern.
Ja, das ist ja nicht mal ein Abschiedsgeschenk von den ganzen Spielern, die jetzt wechseln werden dann im Sommer. Das ist der Versuch eines, keine Ahnung. Also es ist Sachsen-Pokal und im Zweifel DFB-Pokal nimmst du dann vielleicht nochmal mit irgendwo, dass du Einnahmen hast und dann versuchst du dir so als Verein irgendwie schön zu reden, dass das für dich wichtig ist. Ja, gegen den Chemnitzer FC ist natürlich für die Fans auch in dem Sinne wichtig, dass die Auer-Fans schon mal wissen, wie die Wege zum Stadion an der Gellertstraße sind nächste Saison. Machen wir uns mal ehrlich, das ist natürlich für den CFC-Anhänger jetzt ein gefundenes Fressen, ne? Da richtig schön Frotzeleien und 90 Minuten zu Hause, Sachsen-Pokal vielleicht auch noch irgendwo den Großen, in Anführungszeichen, aus der dritten Liga schlagen. Das ist... ein Tropfen.
Gefundenes Fressen ist auch, sind auch unsere Tipps für alle, die jeder schon kritisch drauf gucken. Also das ist wirklich, das hat jetzt schon, wir haben jetzt hier 36 Folgen und das ist wirklich die größte Tradition, dass wir nicht tippen können.
Die letzten Wochen waren echt scheiße, glaube ich so. Die letzten Wochen waren dünn.
Union Wolfsburg haben wir getippt. Ich habe ein 2-2 getippt.
Hatten wir nicht X-Goals-Werte getippt?
Ja, genau. Paddy hat ein 1-0 für Union getippt, Küppi 2-0 für Union. Heißt, wir spenden an eine Organisation in Wolfsburg. Paddy, du suchst wieder was Schönes raus.
Ja, wie gesagt, ich habe schon an hungrige Wölfe im Abstiegskampf. Nein, wir werden an die Wolfsburger Tafel spenden, glaube ich. Das ist für euch auch absolut fein. Also die Wolfsburger Tafel ist ebenfalls ja ein e.V. Und was eine Tafel macht, brauche ich euch nicht erklären, nicht erzählen, wie wichtig deren Job ist und wie die an der absoluten Grenzkapazität arbeiten. Deswegen gehen unsere Spenden an die Tafel.
Und weil wir im Osten geht die Sonne auf sind und die Sonne niemals untergehen wird, werden wir auch nicht aufhören zu tippen und geben jetzt unsere Tipps ab für die Landespokalpartie Chemnitzer FC gegen Erzgebirge Aue. Küppi, leg los.
Boah, ganz schön schwierig. Was machen wir? Tippen wir 90 Minuten oder tippen wir Endergebnis? Oder wie?
Boah, jetzt geht es wieder.
Wie hat sich der Moderator das vorgestellt?
Herr Host heute.
Ja.
Herr Rühl, entscheiden Sie.
Wir tippen jetzt 90 Minuten.
Wir tippen 90 Minuten. Dann sag ich 2-2.
Ja, ich hätte nach 90 1-1 gesagt.
Das ist jetzt auch scheiße, ne?
Du wolltest es doch so.
Wenn wir Elfmeterschießen tippen, dann sage ich Endstand 4-3, da ist alles möglich.
Okay, aber dann also quasi generell Endstand oder nur Elfmeterschießen?
Ne, in Summe.
In Summe 4-3. Okay, ja. Komm, dann machen wir den. Dann machen wir es so. Dann machen wir in Summe komplett. Also sagst 4-3. Du 4-3. Paddy, was sagst du?
Dann sag ich 2-1 Aue.
Okay, dann sage ich 3-1 Aue. Gut, Freunde, wir tippen noch eine zweite Partie. Und zwar gehen wir nochmal in die Regionalliga Nordost. Ich habe schon gesagt, Jena spielt bei Magdeburg 2.
Müssen wir uns jetzt hier doppelt blamieren, oder was ist los?
Ja. Das ist so gewollt. Toni ist dran schuld. Toni will, dass wir noch ein zweites Spiel tippen, weil der guckt nämlich da auch ganz kritisch immer drauf auf unsere Tippspiele. Wir müssen irgendwann mal wieder den Zwischenstand wieder durchziehen. Aber komm, sag mal noch eure Tipps für Jena in Magdeburg.
Jena gewinnt 3-1.
Jena gewinnt 2-1.
Das steuert jetzt schon wieder auf. Dann sage ich, es wird ein 1-1.
So, okay. Wir nach Magdeburg.
Kommen damit langsam zum Ende. Ihr hört uns in ARD Sounds sowie auch den Wahlkreis Ost-Podcast. Ihr könnt bitte weiterhin kommentieren und eure schlauen Gedanken zu Stadionnamen, von mir aus auch gerne zu Vereinsnamen der Woche und zu unserer Frage der Woche, nämlich nach dem besondersten Vereins-Merch, dazu uns bitte Antworten schicken. Ja, Leute, viel gequatscht haben wir, war aber auch echt viel los. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß, in dieser Crunch-Time hier auf den Ostfußball zu blicken.
Die beste Zeit des Jahres.
Die beste Zeit des Jahres, ne?
Ja.
Für manche ist es die Spargelzeit, für mich ist es der Saisonendspurt. habt ihr noch irgendwas auf der Uhr? Sonst würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Und
ich habe nur was ganz, ganz Kleines, weil ich das einem Dynamo Dresden-Fan versprochen habe, der jedes Spiel aufs Neue mit Rollstuhl dann ins Stadion fährt und da immer im Block M unterwegs ist. Und das habe ich versprochen, weil er vorm Spiel und nach dem Spiel lange, lange auf mich gewartet hat. Und das schätze ich sehr wert, das Leben. Deswegen liebe Grüße an Ronny an der Stelle. Und sonst bin ich happy und raus heute für euch.
Das ist schön. Von mir auch ganz liebe Grüße, unbekannterweise an Ronny und an euch beiden auch. Habt eine schöne Pokalwoche, habt eine schöne Ostfußballwoche und wir hören uns.
Leute, haut rein. Tschüss. Ciao.
Macht's gut, ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußballpodcast von Sport im Osten mit Paddy Fritsche, Gregor Rühl und Alex Küpper. Immer montags in ARD Sounds und als Video in der Sport im Osten App.